Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zu Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser Folge ist Miriam Meckel zu Gast. Tja, wie beschreibt man Miriam am besten? Sie ist so umtriebig, dass man ganz viele Sätze bilden könnten, die mit "sie ist" beginnen. Fangen wir mal mit einem an. Sie ist eine der spannendsten Intellektuellen Deutschlands. Sie ist Autorin mehrerer Bücher und sie ist Professorin für Kommunikation an der Schweizer Universität St. Gallen. Und sie ist Gründerin der Lernplattform ADA, eine Ausgründung aus der Handelsblatt Media Group, wo sie zuvor die Wirtschaftswoche als Chefredakteurin geführt hatte. Auch sie hat uns drei Gegenstände mitgebracht. Und im Gespräch geht es um Kreativität, es geht um Innovation, um Wissbegierigkeit und vieles mehr. Also hört einfach selbst mal rein. Liebe Miriam, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Dankeschön, Andrea. Schön, hier zu sein.
Liebe Miriam, wie alle unsere Gäste hast du uns drei Gegenstände mitgebracht und ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, was du da aus dem Hut zauberst, sozusagen. Magst du uns denn gleich auf den ersten Gegenstand lenken, den du mitgebracht hast?
Kann ich gerne machen. Und das ist, ich finde es gar nicht so einfach, dass man jetzt wirklich einen Wert zu einem Gegenstand zuordnet. Also da habe ich tatsächlich relativ lange drüber nachgedacht und habe dann eigentlich das gemacht, was ich immer tue, nämlich das, was sich intuitiv richtig angefühlt hat. Und ich habe jetzt drei Gegenstände mitgebracht, wo ich eine Menge zu Werten sagen kann, wo es aber vielleicht ein bisschen schwieriger ist, jetzt einen konkreten Wert direkt in dem Gegenstand zu erkennen. Aber fangen wir mal an. Also, ich habe das hier mitgebracht. Das ist ein Miniaturklavier. Das steht.
Macht das Musik oder
das,
nein?
Das ist nein, das macht keine oder? Musik. Das ist, das hat zwar sehr süß auch Noten hier auf dem, auf der Notenablage, die sehr rudimentär sind. Das ist, glaube ich, weniger als alle meine Entchen. Es hat auch eine Tastatur, die du sehen kannst, aber die kann man nicht spielen, sondern es ist wirklich einfach ein kleines, hölzernes Klavier, was einfach als Symbol für ein Klavier steht und was natürlich made in China ist. Wie sollte es anders sein, habe ich gerade gesehen beim Druntergucken. Thema Industriestandort und Werte ist ja vielleicht auch noch ein Punkt, den wir dabei besprechen können. Deshalb habe ich es nicht mitgebracht, sondern ich habe es mitgebracht, weil für mich Musik ein Kosmos ist, der ganz viel mit meinen Lebenswerten zu tun hat. Ich würde mal anfangen mit einem Wert, der wirklich extrem wichtig ist für mich, und das ist Kreativität, weil ich finde, dass man in der Musik Kreativität zum Ausdruck bringen kann. Selbst wenn Stücke, die ich spiele wahnsinnig gern Bach, um mich im Kopf ein bisschen aufzuräumen oder so. Und die Stücke sind ja an sich sozusagen durch die Notenliteratur vorgegeben, aber man kann sie interpretieren. Das ist bei Bach vielleicht sogar ein bisschen weniger der Fall als vielleicht bei anderen Künstlern und Musikern und Musikerinnen. Aber man kann sie immer interpretieren und es gibt immer einen individuellen Zug, der in der Kreativität und der Interpretation der jeweiligen Person, die musiziert, liegt. Und das finde ich extrem schön an Musik. Und das ist etwas, was für mich einen hohen Wert hat, weil alles, was ich tue, eigentlich so in meinem Leben, jetzt außer Spülen und Spülmaschine auspacken, hat mit Kreativität zu tun. Und ich glaube, wir müssen uns Raum dafür nehmen, dass die sich entfalten kann. Wir müssen auch vielleicht manchmal so Schutzzonen installieren, in denen Kreativität gedeihen kann, weil die kommt ja nicht auf Knopfdruck. Und Klavierspielen ist für mich so eine Schutzzone, in der das unheimlich schön passiert und wo zum einen der Ausdruck schon eine Form von Kreativität ist, der musikalische, und das andere ist, dass ich dabei eben auch oft Ideen habe, die mich dann irgendwo anders hinführen, zu neuen Projekten, zu einem Buch, zu einem Op-Ed im Handelsblatt, was auch immer.
Wie oft spielst du Klavier? Ist das jeden Tag? Ist das einmal die Woche, einmal im Monat? Wie oft spielst du?
Also ich versuche es eigentlich schon jeden Tag zu machen. Im Moment bin ich ein bisschen unter Druck, weil gerade eine besondere Phase beruflich ist. Aber eigentlich schaffe ich das. Und ich habe so ein Klavier, was man in einen Silent Mode versetzen kann. Da ziehst du so eine Taste und dann legt sich auf die Hämmerchen des Klaviers legt sich so eine Schicht mit einer Elektronik verbunden. Und wenn ich dann Kopfhörer aufziehe, hört sich das genauso an, wie wenn ich normal Klavier spiele, aber niemand außer mir hört es. Und das führt halt dazu, dass ich oft abends so auch wirklich spät, meinetwegen auch um Mitternacht, mich nochmal ans Klavier setzen kann, wenn es nur ein paar Minuten sind, um runterzukommen, um ein bisschen was zu spielen, und die Nachbarn können trotzdem weiter schlafen.
Dieser Rückzugsort in die Musik, diese Suche nach Kreativität, ist das was, das du in der Gesellschaft breitflächig erlebst, oder ist das was, wo du sagst, das bräuchten wir eigentlich mehr, wir haben das vergessen? Weil viel ist ja jetzt auch gerade in dieser Homeoffice-Situation ein Videocall nach dem nächsten, zack, 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 alles ist auf Effizienz getrimmt. Ist da Platz für Kreativität?
Ich glaube, Platz ist eigentlich schon da. Die Frage ist, ob wir ihn nehmen. Und es gibt natürlich immer mal Phasen, wo einfach bestimmte Dinge gemacht werden müssen, und dann ist das halt so. Ne? Da bin ich auch nicht wehleidig oder so. Aber ich glaube, dass wir schon ein bisschen schauen sollten in unserer Gesellschaft, dass wir diesen Platz eher wieder etwas fördern, weil er sich gerne zurückdrängen lässt oder wir ihn gerne zurückdrängen. Das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Zum einen, wenn man das, was die alten Griechen unter Muße verstanden haben, wirklich im positiven Sinne sieht, dann ist das ja nicht faul sein oder rumhängen, sondern das ist ein Zustand, in dem man wirklich den eigenen Kopf, die eigenen Gedanken öffnen kann. Und das ist eine Voraussetzung für Kreativität. Und das ist aber auch anstrengend. Ich erlebe immer wieder, auch in vielen Begegnungen, beruflichen Begegnungen, dass Menschen Angst vor ihrer eigenen Kreativität haben, dass sie plötzlich denken, das fordert jetzt was von mir, ich muss jetzt mit einer Idee kommen oder so. Aber das ist natürlich Quatsch, man muss gar nichts. Aber wenn der Raum da ist, kann es passieren. Und das ist eben schön. Und wir neigen dazu, alles zuzustopfen. Jetzt auch wie die Videocalls, von denen du gerade gesprochen hast. Die Menschen arbeiten ja eher mehr im Homeoffice jetzt in der Pandemie als weniger. Und das ist natürlich nicht zuträglich, weil es sehr viel mehr Routineaufgaben sind, die dann immer weiter gemacht werden und man sich eben nicht diese Muße, diese Rückzugsräume nimmt, um dann über das andere, über das Neue nachzudenken, also sich wirklich intensiv mal mit etwas auseinanderzusetzen. Und ich kenne den inneren Schweinehund auch, lieber mal 10 Mails machen, als jetzt wirklich mal über der Idee so zu sitzen und zu brüten, dass sie dann auch perfekt ist. Aber letztlich macht das natürlich viel mehr Spaß. Und es ist auch der entscheidende Unterschied. Die 10 Mails machen keinen Unterschied, selten einen Unterschied. Mhm. Aber das andere, der große Gedanke, die neue Idee halt schon.
Mhm. Du hast dich auch viel mit Hirnforschung beschäftigt. Ist denn das, was im Kopf passiert, wenn man Klavier spielt, so ähnlich wie das, was passiert, wenn man meditiert?
Ja, schöne Frage. Es ist vielleicht nicht direkt vergleichbar, aber es hat einen ähnlichen Effekt möglicherweise. Beim Klavierspielen ist es insbesondere so, dass der Corpus callosum, die Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften, eben auch aktiviert wird. Das heißt, wir sind ja sehr stark in, oder viele, nicht wir, viele sind sehr stark in den eher rationalen, täglichen Prozessen gefangen, für die eben nur die eine Gehirnhälfte zuständig ist und die andere, die kreative Gehirnhälfte, die eher so für den Überblick, für das Gesamtbild, für die Einordnung zuständig ist, gerät dann manchmal etwas ins Hintertreffen. Und beim Klavierspielen brauchst du beides. Du musst halt die einzelne Note lesen können und das auch hintereinander bringen. Das heißt, man bricht schon ja jedes Musikstück in ganz kleine Elemente runter, die dann auch auf eine Art, klingt jetzt sehr unsexy, aber einfach prozessiert werden, durch Tastendrücken zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass ein Musikstück nicht dadurch entsteht, dass ich 10 Tasten hintereinander anschlage, sondern das entsteht dadurch, dass es mir gelingt, das Gesamtbild des Musikstücks so zu interpretieren, dass da wirklich was entsteht, dass da eine Dramaturgie entsteht, eine Melodie wirklich draus entsteht, ein Rhythmus drin ist, eine Emotionalität in der Art, wie ich das spiele, drin ist. Und das sind so diese beiden Dimensionen, die wir in unserem Gehirn haben, mit den beiden Gehirnhälften, die beim Klavierspielen verbunden werden. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht eine Einbildung, aber ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich so auch sehr unter Druck stehe und sehr viele Sachen hintereinander mache, dann laufe ich manchmal jetzt im Homeoffice von meinem Arbeitsplatz mal in die Küche, dann komme ich an meinem Klavier vorbei und dann setze ich mich einmal dran und spiele irgendeine Bach-Intervention oder so. Und danach habe ich das Gefühl, ich bin im Kopf aufgeräumter. Ich bin klarer wieder. Und das ist ein echt schönes Gefühl.
So ein Bach-Stück interpretieren kann man ja erst, wenn man es richtig gut gelernt hat. Wie viel Disziplin ist, geht denn der Kreativität in dem Fall voraus? Hast du dich da auch manchmal quälen müssen, das zu üben? Ich weiß auch nicht, wann hast du denn angefangen zu spielen? War das noch als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene?
Disziplin wäre ja auch ein Wert, das ist allerdings nicht der, den ich mit Musik in erster Linie verbinde. Ich habe tatsächlich ganz früh angefangen als kleines Kind, so mit, also kleines mit 5 ungefähr und habe dann gespielt bis 12, 13, bis die Pubertät begann und ich dann überhaupt keinen Bock mehr hatte zu üben, wie das ganz oft so ist und auch keinen Bock mehr hatte, alleine in einem Zimmer zu sitzen und alleine Musik zu machen. Und ich wollte dann unbedingt ein soziales Instrument oder ein sozialeres Instrument lernen und habe mich dann für die Posaune entschieden. Und das hat meine Eltern um den Verstand gebracht, aber ich habe mich durchgesetzt und das war für mich großartig, weil ich war dann in der Big Band und im Jugendsinfonieorchester und war immer unterwegs mit anderen Trompetern, Trompeterinnen, Hornisten und bis hin zu dem, was man in der Musik so Mucke nennt, dass du wirklich durch die Lande ziehst und dann in den Kneipen Musik machst. St. Martin zum Beispiel. Erst spielt man bis 22 Uhr spielt man St. Martin oder so und ab 22 Uhr spielt man alte Kameraden und dann fliegen die Scheine in ein Hütchen und damit haben wir halt so unser Geld verdient. Damit habe ich auch einen ganzen Teil meines Studiums verdient. Und das war wirklich schön, weil es halt ein sehr soziales Erlebnis war und trotzdem eben basierend auf meiner Hinwendung zu Musik. Und üben tue ich heute, um jetzt ehrlich deine Frage zu beantworten, gerne, lustigerweise, ganz anders als Kind. Also wenn ich mich sortieren will im Kopf, dann nehme ich mir manchmal auch ein neues Stück, was ich noch nie gespielt habe, und sortiere das durch. Und dann ist die linke Gehirnhälfte da ganz aktiv, dann werden die Noten aufgebrochen und so. Und das hat schon was mit Disziplin zu tun, aber nicht im Sinne einer quälerischen Disziplin, das muss ich jetzt machen, sondern im Sinne einer Konzentrationsübung, die mir wirklich Freude macht und die mich weiterbringt. Aber das mache ich überhaupt nur, wenn ich Lust dazu habe. Wenn ich Lust dazu habe, diszipliniert ein Musikstück jetzt anzugehen. Und ich habe mir, als ich das Klavier neu aufgegriffen habe, das war am Tag der ersten Wahl von Barack Obama zum US-Präsidenten, das erinnere ich noch, da habe ich mir geschworen, ich werde mich nie quälen damit, dass ich toll werden muss oder perfekt das können muss. Ich spiele, weil ich es gerne tue und weil ich es möchte. Punkt.
Spannend. Und damit würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Gegenstand. Was hast du denn noch dabei?
Ja, der zweite Gegenstand hat etwas mit ein paar Werten wiederum auch zu tun. Und das ist ein Notizbuch, unser ADA-Notizbuch. Natürlich logischerweise etwas, was mich im Moment sehr beschäftigt, weil die digitale Weiterbildungsinitiative, die wir gegründet haben aus der Handelsblatt Media Group, jetzt als eigenes Unternehmen weiterführen in der ADA Learning GmbH, ist für mich im Moment schon ein großer Teil meines Lebens. Im Sinne von, das ist wirklich eine Überzeugung, die ich habe, dass wir uns weiterbilden müssen, dass wir in einer Zeit leben, in der dieser Satz oder dieser Ausdruck vom lebenslangen Lernen so stimmt, wie er noch nie zuvor vielleicht gestimmt hat. Und dass wir uns mit dem Wandel der digitalen Technologien so auseinandersetzen müssen, dass wir in der Lage sind, sie zu verstehen, um die Angst vor ihnen zu verlieren. Und dass wir auch in der Lage sind, sie anzuwenden, um damit unsere Zukunft zu gestalten. Denn die Technologien werden eine ganz wesentliche Rolle dabei spielen, was in unserer Zukunft passiert. Und dieses Buch steht also für einen Wert der dauerhaften Bildung, des sich dauerhaften Weiterentwickelns, was für mich ein extrem wichtiger Wert ist. Das Büchlein steht aber auch für etwas, was ich als Verbindung zwischen Geschichte und Gegenwart und Zukunft beschreiben würde. Also das Eingebettetsein in Zeitverläufe ist für mich auch ein Wert, für den es jetzt keinen Begriff gibt, den ich gefunden hätte, den man auf ein Wort bringen kann. Aber finde ich ganz wichtig und ich notiere ganz viel, wo ich dann nochmal reingucke, um zu verstehen, wo komme ich eigentlich her mit den Gedanken, die ich habe für Buchprojekte, aber auch für Prozesse, die alltäglich mich in meinen beruflichen Zusammenhängen beschäftigen. Und ich notiere natürlich auch Dinge, um meine Gegenwart organisieren zu können. Und ich notiere auch die Ideen, die ich in Zukunft realisieren möchte. Und manchmal sind solche Bücher, wenn sie dann voll sind, eine ganz schöne Dokumentation des eigenen Eingebettetseins in das Kontinuum aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft. Und ich glaube, so ein historisches Bewusstsein ist ein Wert, der wirklich wichtig ist und den alle irgendwie brauchen, um sich selber zu verorten, aber auch um Entwicklungen in der Gesellschaft nachvollziehen zu können, auch ein bisschen einschätzen zu können. Das würden wir sonst gar nicht können. Und dafür steht dieses Notizbuch, dieses ADA-Notizbüchlein eben auch.
Sehr spannend, da steckt jetzt ganz viel drin. Lass uns das ein bisschen aufbrechen. Du hast eingangs gesagt, Weiterbildung ist ein Wert, den du damit verbindest. Wie bildest du dich weiter? Wie machst du das selber? Du hast ja schon unglaublich viele Bücher geschrieben. Du kennst dich wahnsinnig gut aus. Wie baust du darauf auf, um dann immer weiterzukommen?
Also zum einen habe ich natürlich einen bestimmten Bereich, der für mich besonders wichtig ist. Das ist eben diese Schnittstelle von Technologie, Kommunikation und Bildung. Das hat mich mein gesamtes Berufsleben beschäftigt. Das ist der rote Faden, der sich sozusagen durch mein Leben zieht. Und eine gewisse Fokussierung ist sicherlich wichtig. Ich bin nicht in allem gut oder Spezialistin. Das kann man ja als Mensch gar nicht sein. Also das heißt, man muss sich irgendwann fragen, was möchte ich machen? Und was interessiert mich wirklich? Und das merke ich auch genau. Ich bin dann echt neugierig. Und wie mache ich das? Ich lese ganz viel. Also ich höre ganz viel Podcasts. Ich lese ganz viel, sehr international. Magazine, Zeitungen, aber auch akademische Literatur, Bücher, Sachbücher, sehr viel aus dem angloamerikanischen Bereich, weil da einfach im Hinblick auf Technologieentwicklung oft dann doch noch sehr spannende Sachen von dort auch kommen. Und ich würde sagen, jede Minute, die ich nicht irgendwo rumlaufe und gucken muss, wo ich hintrete, lese ich eigentlich irgendwas, so ungefähr.
Wenn man jetzt so ein bisschen in die Gesellschaft reinguckt, sieht man natürlich einen ganzen Teil, der sich gerne weiterbildet, der auch soziale Medien dazu nutzt, der das Internet im Wesentlichen als Quelle benutzt. Aber man sieht auch ein Phänomen, zumindest beobachte ich das, von einer Wissenschaftsfeindlichkeit, von einem Rückzug auf eine Position, heißt, ich muss gar nichts lernen, lasst uns lieber zurückgehen und uns auf die Werte von früher besinnen, das ist ja alles verrückt, was passiert. Wie guckst du auf diese Entwicklung und was müssen wir als Gesellschaft tun, damit das nicht noch weiter auseinanderdriftet?
Das ist eine wirklich gute Frage und ich teile deine Beobachtung in jeder Hinsicht. Das ist so. Das heißt, wir haben echt eine Krise der Expertinnen und Experten und eine Krise der Institutionen, die hinter diesen Expertinnen und Experten stehen. Und das finde ich tatsächlich keine gute Beobachtung für unsere Gesellschaft, weil es bedeutet ja, dass wir eigentlich in einem Teufelskreis des permanenten Anzweifelns gefangen sind. Es gilt ja nicht mehr, dass irgendjemand sagt, und sei es jemand, der sozusagen als Mediziner oder Medizinerin 30 Jahre Berufserfahrung hat und geforscht hat und so, das können wir aus unseren Daten zum Beispiel ableiten oder aus unserer Forschung ableiten. Dann kommt garantiert irgendjemand, der sagt, dann ist die Forschung eben gefälscht. Ja, alles Fake News. Und wo willst du da anpacken und diesen Kreislauf unterbrechen? Also das beobachte ich schon als ein wirklich gefährdendes Momentum, was wir gerade erleben, gefährdend auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt oder für die demokratischen Werte in unserer Gesellschaft, weil die werden damit auf eine Art auch angezweifelt. Das haben wir auch sehr intensiv ja an dem Beispiel der zurückliegenden US-Präsidentschaftswahl gesehen, wie man durch Kommunikation einen demokratischen Prozess an den Rande des Ruins bringen kann und argumentieren kann, dass eine korrekt laufende Wahl Betrug ist, weil der Kandidat, in dem Fall Donald Trump, der gewinnen wollte, unbedingt nicht gewonnen hat. Das ist schon perfide, was da passiert ist. Und das hat ja Wirkung gehabt im gesamten System, im Vertrauen der Amerikanerinnen und Amerikaner in ihr politisches System, ihre Regierung, ihre Führung. Das ist alles keine gute Beobachtung. Und ich glaube, dass Wahrhaftigkeit schon auch ein Wert ist, mit dem wir uns wieder anders auseinandersetzen müssen. Damit meine ich nicht, dass es sowas wie einen Absolutismus von Fakten gibt. Ja, auch da, wir sind immer im historischen Kontinuum, wo wir durch Forschung, durch neue Entwicklungen, durch Innovationen, durch Entdeckung immer wieder merken, wir haben jetzt vielleicht auch Jahrzehnte auf eine Annahme vertraut und wir merken jetzt, die stimmt nicht so ganz. Ne? Also wenn du es jetzt mal, selbst in der Physik, wenn du die Newtonschen Gesetze dir anschaust und dir jetzt anguckst, was die Quantenmechanik dagegen setzt, dann ist das diametral nicht zu verbinden. Und die Frage ist, ist jetzt alles falsch gewesen? Gibt es möglicherweise unterschiedliche Dimensionen, in der man die Welt interpretieren kann? Ich glaube, das ist oft so. Ich glaube, dass wir viel mehr sowas brauchen wie Ambiguitätstoleranz, also die Toleranz für die Mehrdeutigkeit von Zusammenhängen, in denen wir leben, in denen wir wirtschaften, in denen wir unsere Meinung bilden, in denen Fakten recherchiert werden, die gestern möglicherweise gestimmt haben, aber heute durch irgendeine Entwicklung möglicherweise anders sind. Und diese Fluidität in der Entwicklung von Themen, in der Entwicklung von Suche nach Wahrhaftigkeit, damit können viele Menschen nur sehr schwer umgehen, was ich verstehen kann. Aber in der Zeit, in der wir leben, in der komplexen Gesellschaft, in der wir leben, wird es nicht anders gehen. Und die Verweigerung, wie du es eben beschrieben hast, lass uns lieber an den Werten von gestern festhalten, da sind wir irgendwie sicher, ist natürlich eine Form von auch demokratischem Eskapismus und Fortschrittseskapismus, der uns ganz sicher nicht in eine gute Richtung führt.
Absolut. Was könnte man dann machen, um dem entgegenzuwirken? Bildung wäre doch sicher eine Möglichkeit, oder?
Absolut. Also davon bin ich tatsächlich fest überzeugt, dass man mit Bildung sehr viel erreichen kann. Weil, habe ich eben ja schon angedeutet, ich glaube, dass oft auch Angst oder das Gefühl, vergessen worden zu sein, ein Teil dieser Ablehnungshaltung ist. Und da gibt es ja auch manchmal durchaus veritable Begründungen für, dass Menschen solche Empfindungen entwickeln können, weil wir sind nicht immer eine gerechte Gesellschaft und nicht alles ist fair und vieles ist tatsächlich schwer verständlich. Und deshalb kann man auf ganz unterschiedlichen Ebenen, auch in ganz unterschiedlichen Komplexitätsgraden unsere Welt erklären. Und das ist ja etwas, was wir alltäglich mit unserem ELGA-Programm zum Beispiel tun, weil wir glauben, dass wir da, wenn es noch so ein kleiner Beitrag ist, den leisten wir dazu, das klarer zu machen, zu verdeutlichen, dass nicht alles bedrohlich ist und die Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und da sind wir natürlich mit dem deutschen Bildungssystem an manchen Stellen jetzt nicht so upfront. Wir sind nicht ganz vorne da. Das finde ich sehr schade, weil das passt nicht zu unserem Land, aber das ist leider so.
Ihr setzt ja mit ADA an einem bestimmten Bereich an, nämlich der Weiterbildung von bereits gut gebildeten Menschen, sag ich mal, die da ansprechen. Bräuchten wir ein ADA für soziale Brennpunkte?
Absolut schöne Idee. Wir tragen die auch seit einiger Zeit in uns und ich bin fest entschlossen, aber durchaus auch ganz zuversichtlich, dass wir da auch was hinkriegen werden. Wir sind ja sozusagen ein kleines Unternehmen noch, aber wir werden jetzt einen schönen Wachstumsschub machen. Und das ist genau etwas, was wir aufgreifen wollen, dass wir sagen, wir brauchen auch das, was wir bisher machen. Wir müssen auch diejenigen, die in Expertenpositionen sitzen, weiterbilden, weil also wir beschäftigen uns gerade noch mit Digitalisierung und jetzt kommt die künstliche Intelligenz und wirft wir alles über den Haufen und fordert uns. Und an anderer Stelle in den USA, nicht China, reden sie schon durchaus vehement über Quantum Computing. Man muss ja permanent in jeder Position in unserer Gesellschaft auf dem Laufenden bleiben. Also das ist schon auch wichtig, aber das andere, was du genannt hast, eben absolut ebenso. Und wir sind da gerade im Prozess, dass wir versuchen, vielleicht über Stiftungen tatsächlich sowas möglich zu machen, auf einer anderen Ebene dann vielleicht auch for free sowas zur Verfügung zu stellen, um das wirklich auch der Bevölkerung anbieten zu können, da in eine breitere Richtung zu gehen, vielleicht für Zielgruppen mit Migrationshintergrund. Also das ist alles in der Diskussion und ich hoffe, dass wir das schnell hinkriegen, aber ein klein bisschen Zeit brauchen wir noch.
Klasse. Liebe Miriam, dann bin ich jetzt gespannt, was du als dritten Gegenstand dabei hast.
Ja, der dritte Gegenstand knistert jetzt etwas als Vorwarnung. Das ist jetzt kein RSM-Podcast, den ich machen möchte, sondern das ist eine Tüte mit Lego-Steinen. Warum habe ich die mitgebracht? Wiederum aus verschiedenen Dingen. Erstmal, die sind ganz bunt, diese Lego-Steine, ganz unterschiedlich groß, manche sind durchsichtig, sie haben unterschiedliche Farben. Das steht für mich für Diversität. Das ist ein echter Wert, den ich sehr, sehr relevant finde. Ich glaube, dass der in unserer Welt noch mehr vorkommen muss. Wir führen diese Diskussionen ja, aber wir sind da durchaus noch am Anfang und da können wir mehr tun. Und das ist hier Lego, das steht für mich. Das andere, wofür Lego steht, ist Innovation. Das Unternehmen hat es ja echt toll geschafft, sich sozusagen in der Digitalisierung, wo man eigentlich sich fragt, warum soll ich hier noch mit Plastikklötzchen was bauen, mitzugehen und andere Angebote zu machen, auch die Frage der Sustainability, der Nachhaltigkeit aufzugreifen, ja, was macht man mit Plastik und so. Da finde ich, ist das ein ziemlich tolles Unternehmen, was immer wieder einen wirklichen Innovationsschub gemacht hat, sich selber verändert hat, sich selber auch disruptiert hat. Und das, finde ich, ist auch ein Wert, der für mich da drin steckt. Ein dritter Wert, der da für mich drin steckt, deshalb setzen wir diese Tütchen, diese Knisternden, hier auch immer wieder bei uns bei den Veranstaltungen von ADA ein, ist, dass wir, wenn wir was lernen, wir haben ja gerade über Bildung gesprochen, immer gucken müssen, wie kriegt man das am besten hin, dass das wirklich hängen bleibt. Ne? Man kann natürlich Texte lesen, man kann was hören, man kann was sehen, ganz wichtig. Aber noch besser ist es, wenn ich mich dann darüber unterhalte mit anderen Menschen, wenn ich also sozusagen interaktiv, kollaborativ lerne. Und richtig gut ist es, wenn ich dann auch noch was Haptisches dazu habe, wenn ich also auch irgendwas basteln kann, irgendwas machen kann. Und wir schicken bei jeder unserer Veranstaltungen allen ADA Fellows vorher ein kleines Päckchen. Da kriegen die immer irgendwas Haptisches, auch wenn das eine virtuelle Veranstaltung ist. Das ist mal Lego, das ist mal Knete. Ne? Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Und dann gibt es eine Übung, wo wir gemeinsam was bauen mit diesen Sachen. Und das ist immer sehr süß zu beobachten, weil natürlich manche, vor allem etwas ältere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dann ein bisschen sparsam gucken und so nach dem Motto, was soll ich dann jetzt hier machen? Und dann siehst du eigentlich immer, dass alle den totalen Dreh kriegen und die totale Freude daran haben, was zu machen und dann auch zeigen, was sie gebaut haben und interpretieren. Da haben wir eine Übung gemacht, da haben die sich alle selbst in einer Umwelt gebaut mit Lego. Und das war wirklich faszinierend, was dabei rausgekommen ist, weil du siehst sofort, dass jeder eigentlich im Zuge der Selbstreflexion das gebaut hat, was ihn oder sie am meisten im Moment umtreibt. Und das ist eine sehr, sehr schöne Art und Weise, dann was zu teilen, worüber man eben auch viel lernt. Ich habe übrigens eben in unserem Vorgespräch zu unserem Podcast auch noch schnell was gebaut, weil mir geht es auch so. Ich habe eine Lego-Tüte in der Hand und sofort finde ich was. Und ich dachte, noch ein Wert, den man vielleicht damit verbinden kann, ist in diesen beiden Figürchen. Ich habe hier ein Lego-Männlein gebaut. Das hat einen langen Stab in der Hand und da oben drauf ist ein kleiner Lego-Stein mit einem riesigen Auge drauf. Und das andere ist auch so ein, ja, sieht schon eher so ein bisschen mechanisch aus. Das ist wie so eine kleine mechanische Figur mit so Flügelarmen und auch einem großen Auge. Und das ist für mich so das, was hier für einen Wert steht, den wir in der Frage der Entwicklung der künstlichen Intelligenz immer wieder aushandeln müssen. Wie wird denn das Zusammenspiel sein zwischen Mensch und Maschine? Und das kann man auch mit Lego-Figürchen bauen, wie ich es hier gemacht habe. Und meine These wäre eben, das geht zusammen, die kann man auch verbinden, ich könnte die jetzt so aufeinander heften, die beiden Figürchen. Wichtig ist nur, dass wir immer nach dem Prinzip oder nach dem Wert handeln, human in the loop. Der Mensch muss derjenige sein, der entscheidet, wie die Maschine eingesetzt wird und nicht umgekehrt. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig für die Gestaltung der nächsten Jahre mit dem Einsatz insbesondere von Machine Learning und künstlicher Intelligenz.
Und noch ein Aspekt, der vielleicht damit zusammenhängen könnte, ist das nicht so, dass man als Unternehmerin immer etwas bauen möchte, das bleibt?
Das ist bei Lego natürlich schwierig, wie du beim Spielen mit Kindern sehr schnell merken kannst, weil dann baust du was Schönes Hosen, dann machst du Peng und dann ist das alles mal eben zum Einsturz.
Das kann aber auch in der echten Welt passieren.
Das kann absolut in der echten Welt passieren. Und ich finde das ja einen guten Punkt. Also also sowohl der Antrieb, was Bleibendes bauen zu wollen, ist ein schöner Antrieb, vielleicht auch ein werteorientierter Antrieb, weil man einen Beitrag dazu leisten möchte, dass die Welt sich verändert, idealerweise im Positiven, finde ich super. Mhm. Aber wenn man das tut in dem Bewusstsein, dass es eben zusammenstürzen kann und das dann nicht als Scheitern interpretiert, sondern als eine Lernphase, aus der man dann ja auch was Neues bauen kann. Ne? Ich kann ja mit den ganzen Klötzchen bei Lego dann auch wieder was Neues bauen. Und das kann man eigentlich ganz oft im Leben, es sei denn, es ist wirklich was Schlimmes passiert, was einen persönlich in der eigenen Gesundheit oder im eigenen Leben betrifft. Aber normalerweise kann man das. Und das ist ein Wert, wo du es jetzt so sagst, das fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein, den ich in der amerikanischen Kultur mag. Weil die natürlich anders als wir Deutschen auf zusammenstürzende Neubauten so gucken, dass das ein Lerneffekt im architektonischen Prozess der Weltgestaltung ist. Und wir gucken auf einstürzende Neubauten so, dass die Baustelle erstmal eine Weile liegen bleibt und dass es auf keinen Fall wieder angefasst wird. Und derjenige, der es gemacht hat, kriegt nie wieder einen Job, so ungefähr. Ne? Also das ist Shaming statt Encouraging. Und das finde ich manchmal bei uns ein bisschen mühsam. Also so diese Builders-Mentality, die Amerikanerinnen und Amerikaner deutlich stärker haben, davon könnten wir ein bisschen mehr gebrauchen.
Das stimmt. Aber wenn man nochmal den Bogen schlägt in der Historie, früher hatten wir das ja. Wir waren ja mal ein Land der Erfinder. ein Land, wo ganz viele Unternehmen entstanden sind. Bis heute gibt es ja ganz viele erfolgreiche, aber trotzdem ist so das Momentum eher in Asien und in USA, wie du gerade gesagt hast. Woran liegt das? Was haben wir verloren?
Also ich glaube, dass wir das tatsächlich immer noch sind. Ich glaube, wir sind ein nicht nur ein Land der Dichterinnen und Denker, sondern auch der Erfinderinnen und Erfinder. Das sieht man beispielsweise, ich habe eben von Quantum Computing gesprochen, ich war im Dezember in Berlin beim Digitalgipfel und habe ein Gespräch mit der Bundeskanzlerin und dem Bitkom-Präsidenten Achim Berg moderiert. Und die Bundeskanzlerin hat sich vorher einige Ausstellungsstücke angeschaut von Fraunhofer, Helmholtz, also ganz viele Forschungsgesellschaften im Bereich Quantum, im Bereich Smart Living und so. Also wir sind da schon gut in der Entwicklung und im Erfinden. Ich glaube, was wir an manchen Stellen, womit wir Mühe haben an manchen Stellen, ist, diese Erfindungen dann wirklich in den Markt zu kriegen. Also das, was eigentlich eine Innovation erst zur Innovation macht, die Marketability wirklich herzustellen. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit der Ingenieursmentalität. Ich verallgemeinere jetzt, manche werden mich dafür sehr hassen, wenn sie es hören, aber ich mache es jetzt trotzdem, um es deutlich zu machen. Die Ingenieursmentalität ist natürlich ganz oft so, dass ich sehr viel Energie darauf verwende, den Abstand zwischen 99% und 100% zu verringern. Wenn ich aber was auf den Markt bringen will, nach dem Motto better done than perfect, dann reichen vielleicht auch 80% und alles andere wird sich dann iterativ in der Anwendung zeigen und dann kann ich das immer weiter verbessern, aber ich muss nicht perfekt sein, bevor ich überhaupt loslege. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, was wir zum Teil bei uns haben und wo wir so in diesem zweiten Schritt des Innovationsprozesses noch ein bisschen schneller und agiler werden müssten.
Verstehe. Wunderbar. Ich sehe gerade, wir sind schon gut durch mit der Zeit. Liebe Miriam, ich fand es total spannend, deine Einblicke, und sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne, Andrea. Danke für das Gespräch.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr seid ebenso inspiriert wie ich. In der nächsten Folge sprechen wir mit Alexander Birken, dem Chef der Otto Group. Bis dahin.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.